ARD. August 1936, Berlin. Es ist der 9. Tag der Olympischen Spiele. Jener Spiele, die hier niemals hätten stattfinden dürfen. Mitten in Nazi-Deutschland, 3 Jahre nachdem Hitler und die NSDAP an die Macht kamen. Und doch sind mehr als 100.000 Menschen hier, im prunkvoll erbauten Olympiastadion, bei Sonnenschein und blauem Himmel, um zu sehen, wie sich die besten Athleten der Welt messen. Auch Hitler ist anwesend. Er will die Spiele nutzen, um die vermeintliche Überlegenheit der arischen Rasse zu belegen. Doch heute, ausgerechnet beim so prestigeträchtigen Marathon-Wettbewerb, hat ihm jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Son Kitai. Ein im Westen kaum bekannter Läufer aus Japan, der mit seltsamen Gummischlappen antritt und damit schneller ist als jeder andere.
Jetzt stammt er einen Spruch daher, die letzte Gerade herunter, als wäre er frisch, wie er herausgelaufen ist.
Als erster Olympionik überhaupt ist er unter der Marke von 2 Stunden 30 geblieben. Kein Arier und auch sonst niemand war seinem Tempo, seiner Ausdauer, seiner schieren Energie gewachsen. Gold für Son Kitai.
Ein Naturphänomen, ein Naturläufer mit letzter Kraft. Eben geht Son, der Marathonsieger 1936, durchs Ziel.
Jetzt, eine halbe Stunde nach Ende des Rennens, ist es an der Zeit, den Sieger zu ehren. Doch irgendwie ist da keine Freude in diesem Mann. Kein Strahlen, nicht einmal ein Lächeln. Nichts. Im Gegenteil.
Sieger im Marathonlauf. Kitai Son, Japan.
Als sein Name ertönt, wirkt Son versteinert, wie ein Angeklagter, der gerade schuldig gesprochen wurde. Und so fühlt er sich auch. Kitai Son aus Japan. Schuldig. Schamvoll. Wie ein Verräter. Denn er ist nicht Son Kitai. Und er kommt auch nicht aus Japan. Der Mann heißt Son Ki-chung und er ist Koreaner. Seit 26 Jahren wird seine Heimat von Japan besetzt, kolonisiert und erniedrigt. Seit er denken kann, ist er ein Mensch zweiter Klasse, ein Heimatloser. Auch deshalb ist Son Läufer geworden. Laufen, das konnten ihm die Japaner nicht nehmen. Zumindest nicht bis jetzt. Son steigt aufs Podest, bekommt einen goldenen Eichenkranz auf den Kopf gesetzt und einen Eichenspross in die Hände. Es ist der größte Moment seiner Karriere. Doch die Bilder, die diesen Moment einfangen, zeigen einen niedergeschlagenen Mann. Vielleicht den traurigsten Olympiasieger, den es je gab. Nichts als Scham empfindet Son. Scham darüber, dass er dieses Rennen unter falscher Flagge und falschem Namen bestritten hat. Dass er Gold gewonnen hat für das Land, das seine Heimat peinigt. Und ausgerechnet diesem Land soll Ki-chung jetzt am Höhepunkt seiner Karriere huldigen. Nein, das wird er nicht tun. Als die japanische Flagge gehisst wird und die Hymne ertönt, schaut Son nicht zu ihr auf. Er schwellt nicht stolz die Brust, hält nicht die Hand ans Herz und singt auch nicht die Hymne. Son Ki-chung schaut zu Boden, aus trüben, leeren Augen. Mit dem Blumenstrauß, den er bekam, versucht er, die japanische Flagge auf seinem Shirt zu bedecken. Es ist ein stiller, subtiler Protest. Vor Ort nimmt kaum jemand wahr, was Son da tut und vor allem warum. Doch in seiner Heimat, der echten und der falschen, hallt Sons stumme Rebellion umso lauter. Sie wird Menschen inspirieren und Hoffnung stiften. Sie wird aber auch Menschen ins Gefängnis bringen und Sons Karriere begraben. Bis zu diesem Moment hatte sich sein Leben nur ums Laufen gedreht. Jetzt ist er ein Held für Korea und eine Bedrohung für Japan. Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben, die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Das ist Episode 4. Son Ki-chung und der Kampf um Heimat.
Die Japaner konnten unseren Musikern die Musik nehmen. Sie konnten unsere Sänger stoppen und unsere Redner zum Schweigen bringen. aber sie konnten mich nicht davon abhalten zu laufen.
Sommer 1920, Korea. Es ist 7.30 Uhr morgens und schon brütend heiß in Sinŭiju, einer Stadt im Norden Koreas, nahe an der Grenze zu China. Allmählich erwacht der Tag. Die Läden öffnen, Menschen machen sich auf zur Arbeit und Son Ki-chung läuft. Gleichmäßig setzt er einen Fuß vor den anderen. Der Rhythmus seiner Füße ist in perfektem Einklang mit seinem Atem, der schwer, aber kontrolliert Luft in seine Lungen stößt. Einatmen, 4 Schritte, ausatmen. Einatmen, 4 Schritte, ausatmen. Son Ki-chung ist 8 Jahre alt und er trainiert, ohne es zu merken. Unbewusst legt er den Grundstein für das, was ihn eines Tages zum Olympiasieger machen wird. Und zu einem tragischen, unglücklichen Helden. Doch von all dem ahnt der 8-jährige Ki-chung nichts. Was für ihn später zum täglichen Training werden wird, ist in diesem Moment nur eines: der Weg zur Schule.
Los, Ki-chung! Beeil dich! Wir kommen zu spät!
Ein Mädchen rauscht an ihm vorbei, auf einem Fahrrad. Wie die meisten Kinder in der Gegend fährt sie damit zur Schule. Sons Familie kann sich aber kein Fahrrad leisten. Sie gehört zu den Ärmsten der Armen. Deshalb läuft Ki-chung zur Schule. Oder besser, er rennt. 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück. Jeden Tag. Son ist zu Fuß so schnell wie viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Rad. Manche hängt er sogar ab. Dabei wirkt er nicht besonders athletisch. Ki-chung ist ein schmales Kind, klein und schmächtig. Aber seine Beine sind stark. Und seine Lunge scheint endlose Reserven zu haben. Angekommen. Son Ki-chung tritt über die Pforten seiner Schule. Er atmet tief durch und wappnet sich innerlich für seine tägliche Verwandlung. Für die nächsten Stunden darf er nicht mehr er selbst sein. Er wird nicht mehr Koreanisch sprechen, sondern Japanisch. Und bis zum Verlassen der Schule wird er nicht mehr Son Ki-chung sein. Er muss Son Ki-tai werden. Es ist die japanisierte Form seines Namens und der vielleicht persönlichste, tiefste Einschnitt in sein Leben, das von der Fremdherrschaft der Japaner bestimmt ist. Im August 1912 wird Son Ki-chung geboren, hinein in ein zerrüttetes Korea. Seit 7 Jahren ist das Land von den Japanern besetzt. Seit 1910 ist es offiziell japanische Kolonie. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte Koreas, dass das Land fremd beherrscht wird. Doch die japanische Kolonialherrschaft ist die wohl brutalste Phase der kulturellen Unterdrückung, die das Land erlebt. Mit Zwangsarbeit und Zwangsprostitution zehntausender Männer und Frauen. Mit Nachwirkungen, die bis heute spürbar sind. Das japanische Kaiserreich kolonisiert Korea, weil es von einer Machtposition auf Augenhöhe mit den USA, Russland und den europäischen Großmächten träumt. Es hat sein Militär nach preußischem Vorbild ausgebaut und modernisiert. Jetzt möchte es in Asien die Vormachtstellung erringen. Son Ki-chung ist einer von hunderten Millionen Menschen auf der Erde, deren Leben von diesen globalen Machtspielen überschattet wird. Die Spuren der Kolonisierung ziehen sich quer durch seinen Alltag. Er spürt sie an seinem japanisierten Namen. Er spürt sie in der Schule, wo er Japanisch sprechen muss. Son spürt sie an den Meiji-Schreinen, an denen er den japanischen Kaiser anbeten soll. Oder an den Industriesilos, an denen er jeden Tag vorbeiläuft und in denen Koreaner für einen Hungerlohn schuften, um die japanische Wirtschaft zu stärken. Son spürt aber auch den koreanischen Widerstandsgeist. Zu Hause im Privaten heißt er immer Ki-chung. Es wird kein Wort Japanisch gesprochen. Es wird nicht dem Kaiser gehuldigt. Und es wird gelaufen. Lange galt Rennen in Korea als verpönt. Denn in der sehr verbreiteten konfuzianischen Lehre heißt es, je langsamer eine Person geht, desto höher ist ihr Rang. Sportliche Betätigung galt als Barbarei. Doch vor allem während der japanischen Besetzung ändert sich dieses Bild. Sport wird zu einer Zuflucht für die Gesellschaft, auch weil die Alternativen fehlen. Im öffentlichen Raum gibt es keine koreanische Musik, keine Literatur, keine nationalen Feste oder Debatten. Die japanischen Kolonisatoren versuchen mit aller Macht, Koreas Kultur aus dem kollektiven Bewusstsein zu tilgen. Die Ausnahme ist Sport. Weil die Kolonialherren ganz nach deutsch-preußischem Vorbild eine körperlich fitte und dadurch kriegstaugliche Militärgesellschaft anstreben. Weil der Laufsport günstig und wetterunabhängig ist, setzt er sich gegen Ballsport und andere Betätigungen durch. Und Korea wird zur Laufnation. In einer Zeit, in der freie Meinungsäußerung oder kulturelle Betätigung erbarmungslos unterdrückt werden, avanciert Laufen für viele zum Ausdruck von Freiheit. Auch für Son Ki-chung. Der läuft zunächst nur aus Notwendigkeit, um zur Schule zu kommen. Doch mit dem Erwachsenwerden wird der Sport für Son zu einer Leidenschaft, zu einer Form des Widerstands und schließlich zum Beruf. »1935, Tokio. Son Ki-chung ist völlig außer Atem. Ihm rinnt der Schweiß aus allen Poren, seine Beine zittern. Son ist am Ende. Er hat wirklich alles gegeben. Über 42 Kilometer und 195 Meter. Marathon. Hier in Tokio, beim Meiji-Wettkampf, einem der größten japanischen Sportevents. Vor 2 Jahren ist Son seinen ersten Marathon gelaufen. Der heutige Lauf war seine erste Bewährungsprobe auf großer Bühne und Son hat die Chance genutzt. Er hat das Rennen mit deutlichem Vorsprung gewonnen und weiß, dass er ziemlich schnell war. Er weiß nur noch nicht, wie schnell. Während Son versucht, sich auf den wackeligen Beinen zu halten, nähert sich ein Offizieller des Meiji-Wettkampfs mit Stoppuhr in der Hand. Son schaut ihm in die Augen. Er kann seinen Blick nicht deuten.
Wie schnell war ich?
2:26:42. Glückwunsch, Kitai-Son.
Für einen Moment ist Son wie paralysiert. Die Zahlen geistern durch seinen Kopf und er versucht, sie zu begreifen.
2 Stunden, 26 Minuten und 42 Sekunden? Das ist Weltrekord.
Ja, Kitai-Son, Weltrekord.
Son fällt zu Boden und vergräbt die Hände im Gesicht. Eine Flut von Gefühlen bricht über ihn herein. Unendliches Glück über diese Leistung. Verwirrung und Zweifel, ob das alles wirklich wahr sein kann. Stolz auf das, was er erreicht hat. Vom kleinen armen Schuljungen in Sinuju über die Elite-Sportschule in Seoul bis zum Weltrekord in Japan. Aber da ist auch Bitterkeit in Son. Weil ihm dieser Erfolg ausgerechnet hier geglückt ist. In Japan. Für Japan. Als die Welt in den nächsten Tagen von seinem Fabellauf erfährt, wird sie vom Japaner Kitai Son hören, der den Weltrekord gebrochen hat. Nicht vom Koreaner Son Ki-chung. Und die Regierung, die ihn seit seinem ersten Atemzug unterdrückt, betrachtet die internationale Anerkennung als nützliche Propaganda. Es ist ein bittersüßer Triumph für Son. Nicht der erste seiner Karriere, nicht der letzte und nicht der größte. Aber ein Vorbote für das, was er im kommenden Jahr erleben wird.
Ki-chung! Ki-chung! Hey, wach auf!
Was? Was ist los? Was ist?
Wir sind da. Sieh doch!
17. Juni 1936. Son Ki-chung rafft sich auf. Er sitzt in einem Zugabteil mit seinem Teamkollegen Nam Sung-yong. Dessen Gesicht klebt am Fenster des Waggons. Son streckt sich kurz. Dann stellt er sich zu ihm und drückt auch seine Nase an die Scheibe. Zum ersten Mal sieht er den Ort, für den er alles, was er kennt, hinter sich gelassen hat. Von dem er seit über einem Jahr träumt. Vor dem er aber auch Angst hat.
Boah, das ist also Berlin.
2 Wochen lang hatte sich Son den Hintern wund gesessen in der transsibirischen Eisenbahn. Über die Mongolei, Mandschurei, quer durch die Sowjetunion bis nach Berlin. In genau 45 Tagen beginnen hier die Olympischen Spiele. Für Son ist es der erste Aufenthalt im Westen. Das erste Mal überhaupt außerhalb Japans und Koreas. In sein Tagebuch wird er notieren:
Mir ist sofort das riesige Gefälle zwischen Osten und Westen aufgefallen.
Ich sah unglaublich hohe Gebäude. Und überall wirkten die Leute so fleißig. Ich befand mich in einer anderen Welt.
Son steigt aus dem Waggon. Berlin. Hier will er seinen Skeptikern zeigen, dass er auch außerhalb seiner Heimat ein Weltklasseläufer ist. Hier will er Geschichte schreiben, sofern er überhaupt laufen darf. Japan hat bei den Spielen 3 Marathon-Startplätze. Aber angereist ist die Delegation mit einem Viererteam. Neben Son Ki-chung und seinem koreanischen Kollegen Nam sind noch 2 japanische Läufer dabei. Läufer, die deutlich langsamer sind. Trotzdem hat die japanische Führung sie mitgenommen. Denn sie möchte zwar die Qualitäten der Koreaner für sich nutzen, aber irgendwo fremdelt sie doch damit, ein Marathon-Team aufzustellen, das zu 2/3 aus Koreanern besteht. Schon im Vorfeld hatte Son mehr tun müssen, als nur schnell zu laufen, um überhaupt ins Team zu kommen. Er war unter anderem gezwungen worden, an einem Meiji-Schrein dem japanischen Kaiser zu huldigen. Der gilt bei den Kolonialherren als Gottheit. Und diesen religiösen Kult zwingt Japan den Koreanern auf. Für Son ist dieser Akt eine der größten Demütigungen seines Lebens. Er hat sie nur aus einem Grund akzeptiert: um nach Berlin zu kommen. Und jetzt ist er hier, in der deutschen Hauptstadt, ohne zu wissen, ob er überhaupt laufen wird. Die Tage verstreichen. Eine Woche, 2 Wochen, noch immer keine Klarheit. Dann rufen die Trainer die 4 Läufer zu sich. Es gibt Neuigkeiten.
Wir werden ein letztes Qualifikationsrennen veranstalten, teamintern, 30 Kilometer.
30 Kilometer? 2 Wochen vor dem Marathon? Das ist...
30 Kilometer. Die 3 schnellsten werden bei den Spielen für uns laufen.
Son ist schockiert. Nicht, weil er Angst vor dem Rennen hat. Er hat Angst um seine Form. Ein 30-Kilometer-Rennen, kein Trainingslauf. Ein Rennen mit voller Intensität. So kurz vor den Spielen. Dieses absurde Vorhaben wird seinen Rhythmus durcheinander bringen. Im schlimmsten Fall wird es ihn die Wettkampfform kosten. Und das alles, wie so oft in seinem Leben, weil er Koreaner ist. Doch Son bleibt keine andere Wahl. Er muss mitspielen. Als 2 Tage später das Rennen stattfindet, gewinnen Son und Nam überlegen. Und das, obwohl einer der Japaner sogar betrügt und seine Strecke abkürzt. Jetzt ist es offiziell. Die Koreaner dürfen starten.
Die Giganten der großen Marathonstrecke sind bereit. 5 dicht gestaffelte Reihen.
9. August 1936, Berlin. Es ist soweit. Heute entscheidet sich, wer Olympiasieger im Marathon wird. Es ist ein lauer Spätsommertag, 20 Grad, gute Bedingungen für ein schnelles Rennen. Son Ki-chung steht im Pulk der Marathonläufer. Jeden Moment wird der Startschuss ertönen. In sein Tagebuch notierte er am Morgen:
Die Zeit ist gekommen. Wenn ich diese Gelegenheit verpasse, dann ist es vorbei. Was in 4 Jahren sein wird, kann keiner voraussagen. Ich muss gewinnen!
Son schaut an sich herab. Sein Blick bleibt an einem Detail auf seinem Oberteil hängen. Ein roter Kreis auf weißem Grund. Der Kreis der Sonne, wie die Japaner ihre eigene Nationalflagge nennen. Bis jetzt, bis heute, hatte sich Son geweigert, dieses Symbol an seinem Körper zu tragen. Eigentlich hätte er das tun müssen, beim Training und auch bei den offiziellen Empfängen, die es immer wieder gegeben hatte. Doch Son hatte sich dieser Pflicht entzogen. Seine Ausrede: er wolle das Trikot für den Wettkampf schonen. Selbst beim Empfang in der japanischen Botschaft hatte Son diese stille Rebellion durchgezogen. Mehr noch, wann immer er konnte, hat Son in den vergangenen Wochen seine koreanische Herkunft betont. Gegenüber Journalisten, gegenüber Fans, gegenüber Athleten aus anderen Ländern. Wenn er Autogramme geben sollte, dann schrieb er Son Ki-chung, Korea. Son ist nicht der einzige Koreaner in der japanischen Delegation. Aber der einzige, der sich so offen zu seinem Heimatland bekennt. Einmal kommt ein koreanischer Basketballspieler auf ihn zu, der für Japan antritt.
Was bringt es denn, wenn du so weitermachst? Was bringt es dir, wenn du deshalb nicht antreten darfst?
Dann gibt's eben keinen Marathonsieg für Japan.
Son weiß, dass seine Aufsässigkeit auch in Japan registriert werden wird. Doch er hat jetzt keine Zeit und auch keinen Kopf, sich mit den möglichen Folgen zu beschäftigen. Er ist hier, um Geschichte zu schreiben. Son atmet durch, dann schaut er auf. Ein letztes Mal macht er sich bewusst, wo er sich gerade befindet.
Boah, was für eine Arena.
Das nagelneue Olympiastadion in Berlin ist ein Prachtbau und ein Protzbau. Die eleganten Linien, die marmornen Säulen und Tafeln, die schiere, furchteinflößende Größe. Die Arena soll eine Hommage sein an die Helden der Antike und ein Propagandawerkzeug der Nazis.
Die Regierung Adolf Hitlers hat sich rückhaltlos für die Vorbereitung der Spiele eingesetzt und der Führer und Kanzler hat persönlich nicht nur die Schirmherrschaft über die Spiele übernommen, sondern auch durch seine Entscheidung über den Bau des Reichssportfeldes die Möglichkeit geschaffen, dass der äußere Rahmen der Olympischen Spiele so großartig und glanzvoll wird wie kaum zuvor.
Seit 3 Jahren sind Adolf Hitler und die NSDAP in Deutschland an der Macht. Seit rund einem Jahr gelten die Nürnberger Gesetze. Der Rassenwahn der Nazis ist seither offizielle Staatsräson. 1936 befindet sich Deutschland inmitten einer Zeit der Gleichschaltung und militärischen Aufrüstung. Die Olympischen Spiele wollen die Nazis nutzen, um sich vor der internationalen Gemeinschaft als weltoffen und demokratisch zu verkaufen. Vor allem den Großmächten im Westen will man vorgaukeln, dass im Grunde doch alles in Ordnung ist. Immerhin ist die ganze Welt zu Gast, Menschen aus allen Himmelsrichtungen, Religionen oder Hautfarben.
Das deutsche Volk sieht mit Spannung und Freude dem Augenblick entgegen, wo am 1. August 1936 die olympische Flamme auflodert und sein Führer und Kanzler die Spiele für eröffnet erklärt. Mögen die Spiele, die damit beginnen und in denen die beste Sportjugend aller Völker zur Ehre ihres Vaterlandes und zum Ruhme des Sports um olympischen Lorbeer ringt, überall in der Welt als ein wahres Fest der ganzen Menschheit empfunden werden.
Mit den Spielen von 1936 wollen die Nazis die Überlegenheit des deutschen Volkes und vor allem der vermeintlichen arischen Rasse belegen. Als Bauherren, als Organisatoren, als politische Player, aber auch als sportliche Heroen. Deshalb ist auch und gerade der Marathonwettbewerb von Bedeutung. Denn hier braucht es eine schier unmenschliche Ausdauer und genauso große mentale Stärke und Beharrlichkeit. Arische Tugenden in den Augen der Nazis. Nur die zähesten, nur die diszipliniertesten und trainiertesten Exemplare der Menschheit können sich in diesem archaischen Wettkampf, der vor allem ein Kampf gegen den eigenen Körper ist, durchsetzen.
Die japanische Mannschaft in der ersten Reihe sind eigens für diesen Kampf ausgesuchte frische Leute, aber auf keinen Olympischen Spielen sind sie gestartet. Nan, Shivaku und Son. Der japanische Trainer hat gesagt, wer Son schlagen will, muss übermenschliche Zeiten laufen können. Ob die Sonne scheint, ob der Regen herunterkommt, ob Stein oder Grat, Son wird vorne sein.
Zwar haben die Deutschen in diesem Marathonwettbewerb keinen Favoriten im Aufgebot, lediglich 3 Mittelklasseläufer. Doch die Nazis, die ihre Rassenlehre ja wirklich glauben, haben trotzdem Hoffnungen auf einen Erfolg. Deshalb gehört der Marathonlauf zu den Wettbewerben, die groß inszeniert werden sollen. Unter anderem von Leni Riefenstahl.
Marathonlauf, die gigantischste Probe der Athleten. 42 Kilometer bis zum Ziel. 56 Läufer, die härtesten und zähesten Kämpfer aller Erdteile, setzen ihr Letztes ein für den Sieg ihres Landes. Zabala Argentinien, der Sieger von Los Angeles, will ein zweites Mal gewinnen. Aber Japan, stärker denn je, ist ein gefährlicher Gegner. Nan ist der Favorit, aber auch Son ist stark. Oder die Finnen. Wird ihre Mannschaft stärker als die der Japaner sein?
Die Filmemacherin wird den Spielen mit der legendären Dokumentation Olympia ein kontroverses Denkmal setzen. Ein ästhetisches Meisterwerk einerseits und zugleich abgrundtiefe Nazi-Propaganda. Zu den Protagonisten dieses Films wird auch ein Mann mit dem Kreis der Sonne auf dem Shirt gehören. Son Ki-chung. Es geht los. Endlich. Son Ki-chung setzt sich in Bewegung. Macht den ersten von knapp 30.000 Schritten Richtung Ziel. Richtung Gold. Hoffentlich.
Hier bei Kilometer 12,2 beginnt nun auf der Berliner Autorennstrecke die Sonnenschlacht auf Davos. Nummer 33 Zabala, Argentinien, schon führt er mit weitem Vorsprung. Und nichts ist zu sehen von dem Zweiten.
Zunächst ist Son in der Verfolgergruppe. Der Favorit des Rennens, Carlos Zabala aus Argentinien, hat sich abgesetzt. Mehr als 2 Minuten Vorsprung hat er aktuell. Er will das Rennen von vorne dominieren, einen Start-Zielsieg einfahren.
Zabala, Argentinien, der Sieger von Los Angeles, führt.
Son wird unruhig. Immer wieder überlegt er, aus der Verfolgergruppe auszubrechen und zu Zabala aufzuschließen. Doch als er kurz davor ist, diesen Plan umzusetzen, schreitet ausgerechnet ein Konkurrent ein. Ernie Harper. Der Brite, der neben ihm läuft, macht eine beschwichtigende Handgeste.
Mach langsam! Mach langsam!
Ruft ihm Harper zu. Es ist genau das Signal, das Son braucht. Ruhig bleiben. Unsere Zeit wird kommen. Harper wird recht behalten. Nach 28 Kilometern stolpert Zabala und stürzt. Danach ist sein Rhythmus dahin. Son und Harper ziehen vorbei. Wenig später muss Zabala das Rennen aufgeben.
Carlos Zabala, der Favorit dieses Marathonlaufes, sinkt 200 Meter vor unseren Augen zusammen. Und weiter geht der Kampf. Kilometer 35 der Marathonstrecke. Auf der Höhe am Kaiser-Wilhelm-Tor. Durch das Spalier der 100.000 am Rande der Waldstraße kommt der erste Läufer. Allein der Japaner Son.
Son befindet sich jetzt an der Spitze des Rennens, dicht gefolgt von Harper. Minutenlang spürt er dessen Atem im Nacken. Doch bei Kilometer 35 gelingt ihm der Durchbruch. Son setzt sich ab. Er hat einfach die größeren Reserven. Je näher er der Ziellinie kommt, desto schneller wird er. Und dann läuft Son ins Olympiastadion ein. Mehr als 120.000 Zuschauer jubeln Son auf den letzten Metern zu. Er hat den Wettkampf schon längst gewonnen, doch er läuft, als ginge es um sein Leben.
In einem rasenden Endspurt jagt er heran. Der kleine Mann, die rote Sonne im weißen Feld leuchtet.
Leni Riefenstahl fängt die Bilder, die Intensität, die Emotionen der letzten Schritte ein.
Jetzt stampft er einen Spurt daher, die letzte Gerade herunter, als wäre er frisch, wie er herausgelaufen ist. Ein Naturphänomen, ein Naturläufer mit letzter Kraft. Eben geht Son, der Marathonsieger 1936, durchs Ziel.
Geschafft. Gold. In 2 Stunden, 29 Minuten und 19 Sekunden. Olympischer Rekord. Sons Teamkollege Nam wird Dritter, der Brite Ernie Harper Zweiter. Das Publikum ist begeistert. Son ist der Star des Tages in Berlin, vor den Augen Adolf Hitlers. Doch es dauert nicht lange, da mischt sich Bitterkeit in seinen Cocktail aus Glücksgefühlen. Dieselbe Bitterkeit, die er schon bei seinem Weltrekordlauf in Tokio empfunden hat, nur noch stärker. In sein Tagebuch wird er notieren:
Mein Traum, mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Doch ich muss an die Leiden meiner Kindheit in Armut denken. An die Unterdrückung, die meine zerrüttete Nation bis heute erdulden muss. Ich kann die Tränen kaum zurückhalten.
Son sieht viele japanische Flaggen im Publikum. Keine einzige koreanische. Die nächsten Minuten, eigentlich die größten Glücksmomente seiner Karriere, erlebt er wie in Trance. Auf einmal steht er ganz oben auf einem Podest. Mit Eichenkranz auf dem Kopf und einem Eichenbäumchen in den Händen. Die japanische Hymne ertönt.
Zum ersten Mal begreife ich die japanische Flagge und die japanische Hymne. Es ist mein Sieg. Aber was bedeutet diese Fahne? Was bedeuten dann die Übergriffe der Japaner auf meine Landsleute? Ich bin nicht für die Japaner gelaufen. Ich bin für mich gelaufen und für mein geschundenes Volk. Ich werde nicht noch einmal unter der japanischen Flagge laufen.
Während die Hymne läuft, blickt Son bedrückt zu Boden. Die japanische Flagge, die für ihn gehisst wird, würdigt er keines Blickes. Den Kreis der Sonne auf seinem Shirt versucht er mit dem Eichenspross so gut wie möglich zu verdecken. Vor allem aber gibt sich Son keinerlei Mühe, glücklich zu wirken. Er hat den größten Triumph seiner Karriere errungen, doch die Scham überwiegt. Die Fotografen vor Ort fangen dieses Zerrbild ein. Son wird in die Geschichte eingehen, als traurigster Olympiasieger aller Zeiten. Als Sieger unter falscher Flagge. Für Son Ki-chung beginnt jetzt ein medialer Spießrutenlauf. Es gibt riesiges Interesse an Kitai Son, dem im Westen recht unbekannten Japaner, der er nicht ist. Alle hören ihm zu. Und Son möchte das Unrecht, das ihm und seinen Landsleuten widerfährt, am liebsten in die Welt hinausschreien. Doch er weiß auch, was die Machthaber in seiner Heimat von ihm erwarten. Und er erinnert sich an die Schauergeschichten, die er seit seiner Kindheit immer wieder hört. Von Menschen, die die Regierung kritisiert hatten und plötzlich verschwanden. Was also soll er tun?
Ich bin Sonjizeo. 24년간의 숙망을 달성하려고 우리들은 중대한 책임을 지고 8월 9일
Ich bin Son Ki-chung. Um den seit 24 Jahren lang ersehnten Wunsch zu verwirklichen, bin ich mit besonderer Verantwortung am 9. August um 15 Uhr an den Start gegangen. Die Hymne unseres Landes erklang feierlich in meinen Ohren. Dies ist nicht mein persönlicher Sieg, sondern der Sieg aller japanischen Bürger. Diesen Sieg verdanke ich nicht meiner Laufkraft, sondern dem leidenschaftlichen Anfeuern durch meine Landsleute, durch euch.
Diese Ansprache gibt Son fürs japanische Radio. Sie klingt wie eine Kapitulation. 1:1 gibt er das vorgegebene PR-Gewäsch der japanischen Regierung wieder. Aber Son hat diese Ansprache nicht auf Japanisch gehalten. Er hat Koreanisch gesprochen. Und das registriert jeder einzelne Hörer in seiner Heimat. Während seines Goldlaufs hatten sich Menschen in ganz Korea vor Radiogeräten versammelt, um mit Son Ki-chung mitzufiebern. Nachdem er die Ziellinie überquert hatte, herrschte so etwas wie nationale Feierstimmung. Sons Sieg und sein Umgang damit sind ein Zeichen der Hoffnung. Und das, obwohl vieles von dem, was er in Berlin versucht, gar nicht bis nach Korea durchdringt.
Herr Son, nur eine Frage bitte.
Auf den Pressekonferenzen der nächsten Tage betont Son immer wieder seine koreanische Herkunft.
Bevor ich antworte, möchte ich betonen, dass ich Koreaner bin, nicht Japaner. Bitte, schreiben Sie das auf. Berichten Sie darüber.
Doch er spricht kaum Englisch und ist deshalb auf japanische Übersetzer angewiesen. Und die übersetzen seine Botschaft einfach nicht. Son fühlt sich machtlos. Doch er versucht alles, um Gehör zu finden. Wirklich alles. Wenige Tage nach seinem Triumph klopft es an seiner Tür im olympischen Dorf. Als er sie öffnet, steht ein hochdekorierter Nazi-Offizier vor ihm.
Kitei Son, Japan?
Ja. Beziehungsweise nein. Son Ki...
Bitte ziehen Sie sich um und folgen mir. Ihre Audienz beim Führer wurde gewährt.
Eine Stunde später kehrt Son in sein Zimmer zurück, von Gefühlen überwältigt. Er hatte um ein Treffen mit Adolf Hitler gebeten. Und Hitler hatte tatsächlich zugestimmt. Plötzlich stand er in einem Raum mit einem der gefährlichsten Männer der Welt. Son weiß so gut wie nichts über Hitler, über die Nazis und ihre Verbrechen. Was er weiß, ist, dass Hitler unglaublich mächtig ist und dass er Japan als Verbündeten betrachtet. Son wollte ihm von den Zuständen in seiner Heimat berichten. Doch dann stand er vor Hitler mit seiner furchtsamen Aura und fühlte sich wie gelähmt. Als der ihm aufträgt, nach Hause zurückzukehren und seinen Sport in der Heimat zu promoten, stimmt Son nur höflich zu. In sein Tagebuch schreibt er:
Was ich sagen wollte war, Herr Hitler, ich bin ein Mann ohne Heimat. Aber ich hielt mich zurück. Vielleicht hätte er mich ohnehin nicht verstanden.
Auch wenn nur ein Bruchteil von Sons Bemühungen nach Japan durchdringt. Die Behörden nehmen seinen Ungehorsam wahr. Und sie werden dafür sorgen, dass er ihn bitter bereut. Juli 1936, Seoul. Ein junger Mann in grauem Nadelstreifenanzug ist unterwegs zur Arbeit. Er ist Bankangestellter. Wie jeden Morgen legt er einen Zwischenstopp an seinem Lieblingskiosk ein, um sich eine Tageszeitung zu kaufen. Meistens liest er die Dong-A Ilbo. Als seine Augen über das Zeitungsregal streifen, macht sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit. Fast alle Ausgaben haben denselben Mann auf dem Cover: Son Ki-chung. Dass Son Marathon-Gold gewonnen hat, ist eigentlich schon seit über 2 Wochen bekannt. Die Radiosendungen spielten die Nachricht rauf und runter. An einigen Ecken Seouls hatte es sogar spontane Freudenfeste gegeben. Jetzt aber sind offenbar die ersten Fotografien aus Berlin bei den Redaktionen eingetroffen. Der Mann zieht die Dong-A Ilbo aus dem Regal und will sie gerade zur Kasse bringen, als ihm etwas auffällt. Er kneift die Augen zusammen. Irgendwas ist anders. Das Siegerfoto. Auf Sons Trikot fehlt die japanische Flagge. Auf den anderen Zeitungscovern sieht man sie, dick auf seine Brust gestickt. Doch auf dem Dong A Ilbo-Cover ist dann nur noch weiß. Die Redakteure haben offenbar die Flagge wegretuschiert. Über dem Foto titeln sie »Koreanischer Sieg in Berlin«. Wenige Tage später. Son Ki-chung ist zurück in Korea. Seine Ankunft war seltsam. Doch er hatte noch keine Zeit, darüber nachzudenken. Erstmal ankommen, den Kopf freikriegen. Son will laufen gehen. Das hat ihm schon immer dabei geholfen. Doch nach nur wenigen Schritten läuft er einem alten Schulfreund in die Arme.
Ki-chung, wie schön, dich zu sehen. Glückwunsch! Was für eine Leistung!
Danke.
Ich habe deine Ansprache im Radio gehört. Wir alle haben sie gehört. Sag mal, hast du das Cover der Dong Al Ilbo schon gesehen?
Nein, aber ich habe davon gehört. Sehr mutig.
Ki-chung, die Zeitung wurde geschlossen. 8 Redakteure wurden verhaftet. Sie sind jetzt irgendwo in einem japanischen Folterlager.
Was? Wegen mir? Wann kommen sie raus? Was?
Ki-chung, dein Sieg wird hier sehr gefeiert. Vielleicht zu sehr. Bitte, sei vorsichtig.
Erst jetzt versteht Son, in welcher Lage er sich befindet und in welche Lage er andere gebracht hat. Es hatte ihn zwar nicht gewundert, dass die Japaner in Korea alle Empfänge für ihn gestrichen hatten. Er hatte es für eine persönliche Strafe gehalten. Doch jetzt erkennt er, es geht nicht um ihn, es geht um die Koreaner. Die japanische Regierung fürchtet, dass Son den Widerstandsgeist in der Kolonie weckt. Deshalb zieht sie ihn mit aller Macht aus dem Verkehr. Sie verbietet Son, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen oder dort aufzutreten. Der Geheimdienst verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Wohin er auch geht und worüber er auch spricht, japanische Aufpasser kleben an seinen Fersen. Am schlimmsten trifft Son aber, dass Japan ihm den Sport genommen hat. Er darf an keinen Rennen mehr teilnehmen. Sein Goldlauf von Berlin wird der letzte Wettkampf seiner Karriere bleiben. Sons Laufbahn endet mit nur 24 Jahren. In sein Tagebuch notiert er:
Der Druck ist zu groß. Am liebsten würde ich meinen Sieg zurückgeben.
Außerdem drängen ihn die japanischen Behörden, Korea zu verlassen. Sie bieten ihm einen Jura-Studienplatz in Japan an. Und Son, der im Grunde keine Wahl hat, gibt nach. Die nächsten Jahre lebt er, als hätte es Berlin nie gegeben. Als hätte es seine ganze Karriere nie gegeben. Als 1937 der Pazifikkrieg und 2 Jahre später der Zweite Weltkrieg ausbrechen, verschärft sich die Lage noch. Binnen kurzer Zeit sterben Sons Mutter und seine Ehefrau.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
Und dann fallen die Atombomben. Auf Hiroshima. Kein Militärstützpunkt. Eine Stadt. Am 6. August 1945. Und auf Nagasaki. 3 Tage später.
We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
Über 100.000 Menschen sterben auf einen Schlag. In den nächsten Monaten verdoppelt sich diese Zahl noch. Zum ersten und bis heute einzigen Mal werden Atombomben im Krieg eingesetzt. Hiroshima und Nagasaki sorgen für Japans Kapitulation. Und damit endet auch die japanische Kolonialherrschaft in Korea. Das Land beginnt mit dem Wiederaufbau, kulturell und infrastrukturell. Wie jede junge Nation braucht es Helden und Identifikationsfiguren. Son Ki-chung ist eine dieser Figuren. Doch er kann nicht verhindern, dass seine Heimat nur 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die nächste Katastrophe schlittert. Drei Jahre lang wütet der Koreakrieg, der über 4 Millionen Menschen das Leben kostet. Am Ende wird das Land geteilt, in Nord- und Südkorea. Son, der aus dem Norden stammt, aber in Seoul im Süden lebt, verliert damit erneut seine Heimat. Er wird nie wieder einen Fuß nach Sunichu, seinen Geburtsort, setzen. Seine zweite Ehe scheitert. Er steht vor einem Scherbenhaufen. Doch immerhin ist er frei. Koreaner. Son Ki-chung. Und ein nationaler Held. Die Anerkennung für seine sportliche und gesellschaftliche Leistung ist grenzenlos. Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Landes, wird vielfach geehrt. Der Staat schenkt ihm sogar eine Mehlfabrik, um ihn finanziell abzusichern. Und auch wenn Son seine aktive Karriere früh beenden musste, bleibt sein Leben dem Marathon gewidmet. Als Trainer bringt er etliche Weltklasse-Läufer hervor, die internationale Titel erringen. Bis hin zu olympischem Gold. Mit Leni Riefenstahl, deren Aufnahmen zu seiner Ikonisierung beigetragen haben, pflegt er eine lebenslange Brieffreundschaft. Im Laufe seines Lebens trifft Son sie immer wieder an verschiedenen Orten auf der Welt, um in Erinnerungen zu schwelgen an den größten, aber auch schwierigsten Moment seiner Karriere.
Wie ein Film ist mir jener Lauf vor Augen. Diese 42,195 Kilometer, die ich mit der japanischen Flagge auf der Brust bewältigte.
Hey, go for gold. 17. September 1988, Tag 1 der Olympischen Spiele in Seoul. Die Eröffnungsfeier läuft. Mehrere tausend Athletinnen und Athleten aus knapp 160 Ländern sind bereits ins Stadion eingezogen. Sie schauen gen Himmel, wo über 1200 weiße Tauben flattern. Sie wurden freigelassen als Symbol des Friedens. Jetzt folgt der große Höhepunkt. Unter tosendem Applaus joggt ein alter, grauhaariger Mann in die Arena. Son Ki-chung. Über 50 Jahre nach seinem letzten großen Triumph läuft er wieder in ein riesiges Stadion ein. Wieder jubelt ihm eine Masse frenetisch zu. Doch dieses Mal ist da kein Kreis der Sonne auf seinem Trikot und keine Scham in seinem Geist. Der Mann, der einmal der traurigste Olympiasieger der Geschichte war, strahlt übers ganze Gesicht. Dass er zu diesem Zeitpunkt bereits 76 Jahre alt ist, ist ihm nicht anzumerken. Son hüpft geradezu durch die Arena. In der rechten Hand hält er eine brennende Fackel. Noch ein paar Meter, dann hat er sein Ziel erreicht. Auf seinem Weg winkt er freudig den Athleten und Menschen auf den Rängen zu. Und dann übergibt er ein letztes Mal die Fackel, mit der wenige Augenblicke später das olympische Feuer entzündet wird. Vor den Augen der Welt. Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. Episode 4. Son Ki-chung und der Kampf um Heimat. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Zum Beispiel in die Geschichten von Didier Drogba, Billie Jean King oder Gino Bartali. Ihr findet Changemakers in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern unter changemakers@sportschau.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Sport Insight blickt hinter die oft schillernde Fassade des Sports. Journalistinnen und Journalisten erzählen von ihren spannenden Recherchen und welche Hürden sie dabei mitunter zu überwinden haben. Es geht um Sportswashing, um die Rolle des Klimawandels im Wintersport, um den Kampf gegen 50+1 und vieles mehr. Auch Sport Insight findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD Sportschau. Skript und Konzeption: Philipp Avunu. Recherche und Konzeption: Stefan Bodemer. Sprecherin: Henriette Schröers. Regie: Matthias Kapohl. Technik: Thomas Haumann. Formatentwicklung: Isabel von Glahn. Fact-Checking: Leon Gellings. Redaktion: Lisa Klemms, Jochen Läufgens und Markus Kramer. Sounddesign: Marin Rolfs. Grafik: Kirsten Meyer. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.